Magst du ruhig anschalten, genau. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So steht es im Römerbrief 12, 1 Sätzen, Barbara. Im Römerbrief 12, 2. Vers. Und ihr Lieben, in meiner Predigt die ich hier haben durfte, ging es auch um das Thema Liebe, Annahme und Vergebung. Dort aber mit dem Schwerpunkt Vaterliebe. Und manche erinnern sich vielleicht noch an den Sonntag. Heute nun möchte ich bei dem Thema Liebe, Annahme und Vergebung durchaus nochmal weitermachen oder nochmal anknüpfen, aber von einer ganz anderen Seite mal auf das Thema schauen. Und meine Frage ist, bist du Brückenbauer oder eher Sprengmeister? Also, wenn ihr mich fragt, was ihr natürlich höflicherweise nicht tut, was ich wohl eher bin, dann würde ich sagen, von meinem Naturell her wäre ich gut geeignet für einen Sprengmeister. Also, ich kann fluchen. Und wie? Das denkt ihr gar nicht, ne? Jetzt habe ich gerade eine Seite aufgemacht, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Ihr müsst jetzt Ja sagen. Ich kann impulsiv sein, das könnt ihr euch vielleicht eher vorstellen. Aber meine Reflexe sind manchmal tatsächlich so, dass sie außer Kontrolle geraten können. Aber was sagt der Christus? Was macht der Christus in mir, mit mir? Das ist ja der entscheidende Punkt. Da mag das eine naturell, da mag die eine Veranlagung oder andere Veranlagung da sein. Aber was macht der Christus in mir? Uwe?
Christus kann den Sprengmeister als Brückenbauer.
Genau so ist es. Genau so ist es, das ist richtig. Aber es ist so viel los bei uns im Moment in der Welt, in der Zeit, in der wir leben. Es wirkt so unwuchtig auch, was gerade passiert. Wir befinden uns in einer Krisensituation. Und wie heißt es so schön? Die Wahrheit kommt manchmal erst in der Krise zum Ausdruck. Das wahre Verhalten, das wahre Wesen zeigt sich oft erst unter Druck, in Drucksituationen. Und wir sind zum Teil im Moment unter Druck. Und da passieren Dinge, die sind sehr herausfordernd, finde ich. Und ich bekam eine WhatsApp diese Woche und eigentlich war das gar nicht überhaupt dran auf meinem Schirm, das irgendwie in die Predigt einzubauen, aber es wurde immer deutlicher, dass es da hineinpasst, weil es wirklich so aktuell ist, weil es uns auch so aktuell beschäftigt und weil es bestimmt euch auf andere Weise oder eben halt auch in irgendeiner Weise auf euch begegnet und uns auch zu schaffen macht vielleicht. Ich bekam also eine WhatsApp von einem langjährigen Freund, der zweifelsohne Jesus liebt, ein leidenschaftlicher Nachfolger Jesu ist. Er leidet sehr stark an bipolaren Störungen und hat damit wirklich zu kämpfen und hat kein einfaches Dasein. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob er die WhatsApp selber formuliert hat ob er sie nur weitergeleitet hat. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man dann infiziert ist, dann wird man zum Spreader. Und genau das ist hier vielleicht passiert. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls schrieb er mir davon, dass ich Mose, Daniel, Esther, Rahab, Paulus und auch Jesus und viele andere Glaubenshelden, die danach lebten, gegen die Obrigkeit aufgelehnt haben und den Regierungen nicht gehorchten und dass dieser Ungehorsam dazu geführt hat, so jedenfalls dieser Textverfasser, dass Sklaverei, Kannibalismus, Menschenopfer, öffentliche Folter und andere Unterdrückungsformen beendet wurden. Wahlrecht, faire Arbeitszeiten, Versorgung und viel Gutes, Versorgung der Armen und Kranken und vieles mehr hat sich durchgesetzt. Durch Revolte ist Freiheit und Wohlstand entstanden. Selbst der Satz, Gott klagt sein Volk in der Bibel geradezu an, weil er sich nicht gegen das Böse in der Regierung auflehnt, ist dem Verfasser recht um es in diesen Text einzustreuen. Die WhatsApp ist ellenlang, also eigentlich viel länger, als eine WhatsApp überhaupt zu sein hat. Weil es kommt ja eigentlich von SMS, von Short Message. Und mit Short hatte das gar nichts mehr zu tun. Sie endet mit dem Aufruf, dass wir uns den Behörden widersetzen sollten, dass wir unsere Stimme erheben sollten, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Und das, was korrupte, kriminelle und tyrannische Regierungen jetzt tun, nämlich uns unsere Freiheiten, unsere Rechte nehmen, dafür, wofür unsere Vorväter doch sogar gestorben sind, dass wir das stoppen müssen. Die Ära der beispiellosen Sklaverei, hört richtig, die Ära der beispiellosen Sklaverei durch Impfzwang, digitalen Überwachungsterror, extreme Zensur, medizinische Tyrannei und vieles mehr, an das wir im Moment noch gar nicht zu denken wagen. Nicht manipulativ, nein, no pressure. Ich bekam diese WhatsApp und ich sah meinen Freund, mit dem ich auch wirklich schon viel Zeit verbracht hatte in der Vergangenheit, also es ist länger her, aber trotzdem, wir sind immer noch im Kontakt und ich konnte nicht anders. Ich bin sonst nicht immer so schnell mit solchen Antworten, weil oft lasse ich es lieber, manchmal muss man ja, ich sehe das immer wie so am Strand, lieber die Welle, die Sturmwelle am Strand auslaufen lassen und wieder zurückschwappen lassen, gucken, was noch am Strand gut liegen geblieben ist und das vielleicht wegsammeln, aber ansonsten sich nicht drum kümmern. Das empfand ich hier nicht. Ich fühlte mich irgendwie meinem Freund gegenüber, vor allen Dingen aber Gott gegenüber verpflichtet, darauf zu reagieren. Ich schrieb ihm, lieber Kurt, ich habe den Namen geändert, ich bin auch nicht über alle Entscheidungen unserer Regierung glücklich. Manches empört mich. Manches ist unverständlich. Und doch teile ich die Haltung, die in der von dir gesendeten WhatsApp steht, nicht. Meine Wertschätzung gilt auch Behörden und Politikern, jedenfalls denen, die nicht menschenverachtend, nicht rassistisch oder rechtspopulistisch unterwegs sind. Polarisierende Begriffe wie Sklaverei, Überwachungsterror, medizinische Tyrannei und viele andere übersteigerte Formulierungen empfinde ich als unverhältnismäßig und halte sie für Hetzpolemik, die nicht Brücken baut, sondern spaltet. So wie ich das Neue Testament der Bibel heute verstehe, kann ich nicht erkennen, dass sich Jesus gegen die Regierung gewehrt hat oder uns dazu aufruft, dies zu tun. Es wird eher darauf ankommen, dass wir als Christen einen Unterschied in dieser Welt machen, statt implizit Hass zu verbreiten. Mir kommt Dietrich Bonhoeffer in den Sinn, konsequent in der Nachfolge Jesu, den Namen Jesu nie verleugnet, das Leben mit ihm vorgelebt und Frieden gestiftet, statt zur Rebellion aufgerufen. Dies empfinde ich als Jesus-mäßig. Es macht mich traurig, wenn Christen sich in Verfolgungstheorien oder Verfolgungs- und Endzeittheologien und Aufruhrhaltung verlieren, in Bitterkeit und Hetze verfallen und selbst vor den eigenen Geschwistern in Christus nicht Halt machen, um ausgrenzend und die Andersartigkeit und Vielfalt theologischer Sichtweisen und Glaubenshaltung zerlegen. Statt das Gemeinsame zu suchen, verlieren wir uns in Stellvertreterkriegen über die Unterschiede und gehen auch noch Face News auf dem Leim. Geht es wirklich darum, wer Recht hat? Wo bleibt dabei die Liebe? Eine Liebe, die ich mir von mir selbst nicht habe, aber auf übernatürliche Weise damit beschenkt werden kann, um sie weiterzugeben. Darum will ich ringen. Liebe Grüße, mein Freund, und fühle dich umarmt. Shalom. Das habe ich ihm geschrieben. Er hat sich dafür bedankt. Hatte die Befürchtung, dass unsere Freundschaft am Ende ist. Mal abgesehen davon, was ich selbst vom Impfen halte. Ich bin doppelt geimpft. Ich werde mich so schnell wie möglich boostern lassen. Ich arbeite im Gesundheitswesen und ich bekomme mit, was in den Krankenhäusern los ist. Und alles das, was erzählt wird, dass das nicht los sei, ist aus meiner Sicht völliger Nonsens. Das wird zum Teil einseitig interpretiert und einseitig dargestellt. Es ist eine Realität. Ich war vor 2 Wochen in Dresden und ihr wisst, dass dort in der Umgebung die Inzidenzrate inzwischen bei über 1000 in den einigen Städten ist. In Dresden selber ist sie, glaube ich, aber 600 oder 700 inzwischen gelandet. Und die Hospitationsrate ist dort eben dramatisch. Und von diesen Menschen, die dort auf der Intensivstation liegen, ist es tatsächlich so, dass 90% Ungeimpfte sind. und diese 90% Ungeimpften, kann man jetzt sagen, naja, das ist jetzt ihre eigene Verantwortung gewesen. Nein, sie nehmen den Platz weg für andere, die auch schwere Erkrankungen haben, die eigentlich auch dort untergebracht werden müssen. Das Personal ist heillos überfordert und es stehen nicht Betten zur Verfügung. Da gibt es so vieles mehr. Ich versuche es einfach mal abzuschließen mit einer etwas kabarettistischen Einlage von Dieter Nuhr. Ich finde Impfungen super und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass ich jetzt von Bill Gates gesteuert werde. Im Übrigen ist mein Handyempfang, seitdem ich geimpft bin, viel besser. Aber zurück zum Ernst der Lage. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Das schreibt Paulus in seinem Brief. Ich nehme hier wahr, dass es um ein neues Denken geht, um eine neue Denkrichtung. Paulus will uns offensichtlich in eine neue Richtung führen. Aber in welche Richtung denn nun konkret? Nun, es steht dort, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und das geht in die Richtung dieses Eindrucks, von dem du gesprochen hast. Und deshalb ist es so sensationell. Es geht nämlich um Gottes Willen und seine Gedanken. Es geht nicht immer um unser Wohlergehen und das Beste für uns selbst. Es ist eine Zeitgeisterscheinung, dass es uns inzwischen allen um das persönliche Wohlempfinden, die Selbstverwirklichung und all diese Dinge geht, aber das, was möglicherweise Gottes Gedanken ist und dass Gottes Gedanken größer sind und dass es um die Gemeinschaft aller geht und um die Gesellschaft und um das Miteinander geht, das geht dabei oft viel unter, weil der Egoismus greift um sich. In einer anderen Übersetzung wird diese Formulierung, es geht um Gottes Willen und um seine Gedanken, sogar noch stärker ausgedrückt. Es geht da um die Anlehnung an das Brandopfer, an das makellose Tier, das zum Brandopfer gegeben werden sollte. Da steht geschrieben, dass wir unsere Leiber darbringen sollen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer und dass wir durch Erneuerung unserer Sinne prüfen sollen, was der wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Uff. Mir geht nicht. Aber was könnte nun Gott Freude machen? Was könnte nun Gott Freude machen? Ja, da fällt uns sofort ein, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Umkehr tut und Buße tut. Aber zur Rebellion aufrufen und gegen die Feinde anzutreten, das ist das, wo wir erkennen können, dass Gott daran Freude hat, dass er uns dazu auffordert, dass er uns dahin führen will? Mein Gefühl sagt mir, oder das ist auch so eine Art Credo, es ist besser, für etwas zu kämpfen, als gegen etwas zu kämpfen. Harmony Smith, einige von euch kennen sie gut, sie war schon öfter mal auch in Hamburg, sie war auf den Nordkonferenzen, ist eine großartige Worshipperin, Songwriterin und leitet mit ihrem Mann zusammen die Vineyard Belfast. Sie schrieb vor kurzem in Facebook, dass sie Schwierigkeiten mit einem Worship-Song hat. Das hat mich irgendwie beeindruckt. Es geht um den Song, in dem es heißt, Sing louder in the presence of my enemy. Also, sing lauter in der Gegenwart meiner Feinde. Und es geht um louder and louder. Und sie schreibt, Jesus sagt uns, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Was wäre, wenn unsere Anbetung, und da spürt man ihr Herz für die Anbetung, das sie hat, was wäre, wenn unsere Anbetung uns helfen würde, unsere Feinde zu lieben? Was wäre, wenn es darum ginge, nicht lauter zu singen, sondern lauter zu lieben? Also, ich mag den Song trotzdem. Aber Harmonie bringt mich zum Nachdenken. Und ich nehme mal die Frage auf. Wäre es nicht besser, anstatt dass wir uns der Sprache des Pöbels oder der Angst und Miesmacher dieser Zeit annehmen und bedienen und immer lauter werden, wäre es nicht besser, wenn wir mehr lieben und mehr zur Einheit statt zur polarisierenden Spaltung beitragen? Wie nun aber könnte das denn jetzt konkret aussehen, wenn wir uns also von dem einen wegwenden und dem anderen zuwenden? Von der Spaltung wegwenden, von dem Polarisierenden wegwenden, also mal den Sprengmeister alleine lassen und uns den Brücken bauen, hinwenden, der Einheit, des Gemeinsamen, der Gemeinschaft. Jesus sagt, sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. Und er betont das ja in diesem Wort, dass er dort sagt, er betont es ja so stark, wie wir es in Johannes 17, Vers 21 hier, Hoffnung für alle, ich habe es nachher auch nach der Neuen Genfer Übersetzung nochmal, er betont es so stark und wiederholt es im Kreis, ist ja förmlich und macht es vollständig und vollkommen. In dem Zusammenhang erinnere ich mich an die Predigt von Tobias Radke letzten Sonntag. Ein Teil darin war, und er hat es aus dem Psalm 85 besonders hervorgehoben und es hat mich irgendwie berührt. Das ist so ein bisschen poetisch, das ist dann natürlich doch das Schöne, was dann auch berührend oder schnell eingehend ist. Dann verbünden sich Güte und Treue, dann küssen sich einander Gerechtigkeit und Frieden. Wieder der Link hin zu diesem Eindruck, von dem du gesprochen hast, mit dem Frieden Gottes. Weil es ist ein übernatürlicher Friede, es ist ein Friede, den wir nicht von uns aus einfach so machen können. Dann küssen sich einander Gerechtigkeit und Frieden. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit vom Himmel herabblicken. Wie schön poetisch. Aber vor meinem Bild, vor meinen Augen entfaltet sich ein Hoffnungsgarten, ein Garten der Hoffnung, eine Schönheit, wo Gerechtigkeit vom Himmel scheint. Und die Erde sprießt, das Wunderbare von Gott eben sich entfaltet. Ist es ein Bild des Wohlwollen Gottes für mich, ein Garten der Hoffnung, wo Treue hervorsprießt und Gerechtigkeit vom Himmel herabblickt. Ein ganz anderer Blickwinkel. Wir schauen auf das Gleiche und doch aus einer völlig anderen Perspektive. Dinge, die schlecht sind, werden nicht davon gut. Darum geht es ja gar nicht. Aber meine Gedanken werden zu guten Gedanken. Da steht dann dort weiter, und wieder der Link zu diesem Eindruck, da steht dann weiter, der Herr selbst wird uns mit Gutem beschenken und unsere Felder werden reiche Ernte bringen. Was für ein Kontrast zu dem Bild, das ich jetzt auch gar nicht mehr neu aufrufen möchte in euren Herzen, in euren Köpfen, aber was für ein Kontrast zu dem Bild, was sich aus der WhatsApp-Nachricht spiegelt. Ein Garten der Hoffnung, eine Schönheit Gottes. Was kann uns nun ein Beispiel geben, wenn es um diese Dinge geht? Wir hatten gerade jetzt den Fall der Mauer. Es war der Tag, ne, 8., 9. oder wann war es, 9., 11., Fall der Mauer. Und na klar, es ging dort auch um Massenproteste. Aber es war ein friedlicher Akt. Es waren die Kirchen und die beherzten Christen, die aufgestanden sind. Und das sollten wir nie vergessen. Die Mauer, die ein Synonym oder ein Beispiel für Spaltung war und eine Mauer des Grauens war, sie musste weg. Sie wurde erhalten mit Waffengewalt. Gefallen ist sie durch Friedensboten. Die Abschaffung der Sklaverei wurde von William Wilberforce aus seiner tiefen Überzeugung und aus seiner tiefen auch Glaubensüberzeugung und seiner Beharrlichkeit jedoch nicht durch Aggression, sondern politisch durchgesetzt. Dietrich Bonhoeffer gibt uns ein Beispiel, wie in einer so grausamen Welt das Gebot der Liebe und der Treue bis zum Tod durchträgt. Auflehnung jedoch führt zur Bitterkeit. Bitterkeit führt zu Aufruhr und zur Rebellion. Und Rebellion führt zu Unfrieden und Spaltung. Jesus selbst heilt das Ohr, das abgeschlagen wurde durch Waffengewalt, selbst bei seiner Festnahme. Nicht ein Zeichen von Aggression, sondern ein Zeichen für Friedensbotschaft, selbst im Zuge seiner Festnahme und seiner Gefangennahme. Das Gleichnis von dem Unkraut im Weizenfeld, das Jesus sagt, gibt uns den Rat, das Unkraut nicht auszuraufen, denn es könnte sein, dass wir den Weizen mit ausreißen. Und so wie ich die Bibel verstehe, lehnt Jesus sich auch nicht gegen die römische Besatzungsmacht auf. Also ich bin immer beeindruckt darüber, mit welcher Haltung er daran völlig vorbeigeht und sich nicht darauf einlässt, obwohl er mehrfach dazu herausgefordert wird, weil die Erwartung ist ja, dass das Reich aufgebaut wird, dass Jerusalem durch ihn befreit wird und dass es wieder zu einem neuen Königreich kommen wird und der Tempel wieder errichtet wird und seinem Ursprungszweck zugeführt wird und nicht eben durch die römische Besatzungsmacht eben das Ganze unterdrückt wird. Jesus hatte damit nichts am Hut. Das empfand er nicht als seinen Auftrag. Vielmehr hat sich Jesus gegen was anderes und über was ganz anderes richtig aufgeregt. Nämlich über Religiosität und über Gesetzlichkeit. Die Worte, die er zum Teil verwendet dort, die sind ziemlich martialisch. Also die Konfrontation mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, die hat es manchmal ganz schön in sich. Da lag sein Schwerpunkt. Deshalb sollten wir Acht geben, dass wir nicht in Religiosität und in Gesetzlichkeit verfallen, indem einzelne Worte der Bibel genommen werden, um heute in unserer heutigen Zeit und dann auch noch im Kontext des Alten Testamentes hervorzubringen und daraus eine religiöse, gesetzliche Haltung herauszubringen und daraus Gesetze zu formulieren, mit denen wir uns gegen unsere Regierung und gegen das, was im Moment läuft, auflehnen sollen und eben genau das nicht tun sollten. Sondern Jesus sieht etwas anderes von als viel höhere Bedeutung an. Die Jünger, wie gesagt, sie wollten, dass Jesus Jerusalem befreit und ein neues physisches Königreich aufgebaut wird. Aber Jesus war eben kein William Wallace. Also, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ich liebe den Film Braveheart. Bin davon zugegebenermaßen fasziniert, liebe sowas. Aber es ist für mich ein Film und es ist nicht das Bild, wo ich Jesus sehe, sondern Jesus hat ein anderes Wesen uns gezeigt. Das Reich Gottes wurde nicht mit Waffen, Gewalt und mit Regierungssturz aufgebaut, sondern in 3 Tagen durch seine Kreuzigung und seine Auferstehung. Und das Sichtbarwerden spätestens zu dem Zeitpunkt, dass er Gottes Sohn ist. Jesus betete für seine Jünger und damit auch für uns als seine Nachfolger. Und ich sage das ausdrücklich nochmal so deutlich. Es steht dort wirklich nicht nur für seine Jünger, sondern es steht in diesem Wort auch ausdrücklich für die, die den Jüngern nachfolgen. Und das sind wir als die Nachfolger Jesu, die in der heutigen Zeit leben. Sie alle sollen eins werden, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche, enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Johannes 17, 21 bis 23. Es geht hier um ein neues Bild. Hier geht es um Einheit. Es geht darum, dass aus Einswerden, aus Einheit, aus dem Einswerden Segen fließt. Nämlich der Segen, der sich in der Liebe Gottes ausdrückt, die er uns zusagt. In einer Liebe Gottes, die so großartig ist, dass sie die gleiche Liebe ist, die der Vater zu seinem Sohn hat, die er uns geben will. Aus dem Einssein Segen. Die Welt wird dies erkennen und es wird diesen Unterschied machen. Wir werden einen Unterschied machen. Und hört mich bitte nicht falsch, ich predige dies nicht, um zu ermahnen, sondern einfach, um zu ermutigen. Weil ich finde, manchmal brauchen wir auch die Ermutigung, einfach um stabil zu bleiben, um nicht bei dem Windhauch, der uns wieder draußen oder vielleicht auch dem Sturm, der uns draußen entgegenkommt, umzufallen, sondern standhaft zu bleiben. Ermutigt und ermutigt, da steckt Mut drin, das Wort. Jens, das ist doch dein Ding, mit den Worten zu spielen. Ermutigung, da steckt Mut drin und dass wir Mut haben, dass wir gerade stehen, dass wir nicht umfallen. Deshalb geht es nicht darum, nur mit erhobenem Zeigefinger jetzt hier zu stehen. Den es dir als Ermahnung begegnen mag, das soll so sein, aber darum geht es mir gar nicht. Es geht wirklich darum, Mut zu machen, dass wir gerade stehen, aber nicht Mut zu machen zum Aufruhr, sondern Mut zu machen, für Christus Friedensbote zu sein, seine Liebe zu bezeugen, etwas in der Welt wiederzuspiegeln, was die Welt fasziniert. Und was ihnen eben zeigt, wie großartig die Liebe Gottes ist. Wie schnell aber folgen wir Reflexen und noch viel schneller lassen wir uns eben vom Umfeld beeinflussen. Das ist einfach so. Die Störgeräusche dieser Zeit sind so mannigfaltig und sie sind oft so laut. Und sie kommen so wie Propaganda über Facebook, über Instagram, übers Fernsehen, übers Radio, über die Zeitungen, über sämtliche Medien werden wir überschwemmt mit solchen Dingen und wir können manchmal zwischen Wahrheit und Unwahrheit nicht mehr unterscheiden und das macht die Sache so schwierig. Aber wir wissen, dass es eine Wahrheit gibt, nämlich die bei Gott. Und nicht die, die wir uns selbst raussuchen, sondern indem wir seine Nähe suchen und sich uns für ihn öffnen. Diese Zeit ist leider so von Skeptizismus und von Hoffnungslosigkeit geprägt, dass sie auch uns manchmal vereinnahmen oder mindestens depressiv machen möchte. Aber im Einssein liegt ein Schatz, den wir nicht vergraben sollten. Eins zu werden, wird mir jedoch nur dann gelingen, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin. Wenn ich in der Lage bin, mich selbst zurückzunehmen, wenn ich bereit bin, vielleicht sogar meine eigenen Interessen und Anschauungen nicht aufzugeben, aber sie unter die Einheit stelle, weil mir die Einheit wichtiger ist als mein eigenes Interesse, als meine eigenen Überzeugungen. Ich meine damit nicht verbiegen, aber die Einheit höher setzen, die Einheit in Jesus höher setzen, die Einheit des Leibes Jesus höher zu setzen als die eigene Meinung. Eins meint ein Leib, eine Kirche. Mein Bruder ist nie mein Feind. Einheit, die nicht nur Vielfalt zulässt, hört ihr? Einheit, die nicht nur Vielfalt zulässt, sondern die Vielfalt betrachtet als etwas, was bereichert. Oskar Kullmann hat sich sehr, sehr dafür ausgesprochen und inzwischen ist es ja auch weit verbreitet und auch unsere Anschauung innerhalb der Vineyard, dass wir nicht über Einheit trotz Vielfalt sprechen, sondern Einfalt durch Vielfalt. Nämlich die Vielfalt als Bereicherung, als Reichtum, der unter uns ist, in den unterschiedlichen Gaben und auch Frömmigkeitsstilen, in dem, was wir voneinander lernen können, Reichtum und nicht Bedrohung zu betrachten. Aber Bedrohung kommt schnell ins Spiel, wenn ich Dinge, die anders sind, als Bedrohung empfinde, weil ich mit mir selber nicht im Reinen bin. Weil ich nicht ein Selbstbewusstsein im Gottbewusstsein habe. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Einheit meint aus meiner Sicht nicht, fünfe gerade sein lassen. Häufig wird davon gesprochen, dass wir einen Konsens finden müssen. Das ist so eine politische Formel, einen Konsens finden müssen. Und da ist es dann schnell so, dass wir nach etwas suchen, was man dann vielleicht auch den kleinsten gemeinsamen Nenner meint. Das meine ich damit nicht. Für mich ist Einheit nicht etwas, wo der eine seine Meinung zurückhält und sich der Stimme enthält, sondern für mich ist Einheit, wo ich sage, ich habe zwar bestimmte Sichtweisen dazu, aber ich stelle mich dazu, ich trage das mit. Wir sind ein Leib, wir sind eine Gemeinschaft, wir stehen zusammen. Das ist für mich ein Konsens, das ist für mich geistliche Einheit, das ist für mich geistlicher Konsens. Und ich sage nochmal, das ist mir nicht möglich. Von mir aus, ich schaffe das nicht. Ich stelle einfach oft fest, ich schaffe das nicht. Es gibt drei Dinge, die dabei klar sind. Man muss natürlich wissen, über welches Thema redet man. Es gibt ja nun auch mal vielleicht sachliche Themen, da darf man dann auch eher demokratisch mit umgehen und dann ist es auch in Ordnung. Also es hängt schon ein bisschen vom Thema ab, aber es hängt vor allen Dingen von meiner Haltung, meiner Bereitschaft ab. Und es hängt von einem ganz wesentlich ab. Wie bin ich bereit, mich in so einem Prozess und in einer Situation vom Heiligen Geist inspirieren zu lassen? Ist es klar, dass es nicht nur meine Sache ist, sondern eine Sache des Heiligen Geistes ist? Paulus schreibt, und damit möchte ich dann auch landen, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde. Als Gottes Ruf an euch erging, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Warum nun habe ich uns jetzt in der Predigt dahin geführt? Also von der Frage der Erhaltung dieser Welt in dieser Gesellschaft hin in die Frage der geistlichen Einheit. Nun, wenn es darum geht, was das Jesus uns sagt, dass an uns zu erkennen sein wird, dass Gott die Menschen liebt. Und wenn dies aus dieser völligen Einheit heraus geschieht, wir aber Menschen aus Fleisch und Blut und Gefühlen sind und Reflexe haben und dies nicht immer schaffen, dann braucht es eben halt ein Bewusstsein bei uns. Ein Bewusstsein, das wesentlich ist und nicht irgendein Nebenthema ist in der Gesellschaft. Dass wir nicht in einer Blase leben, sondern wir leben mitten in dieser Gesellschaft und verkörpern mitten in dieser Gesellschaft das Reich Gottes, das Leben Jesu. Und am Anfang und am Ende dieses Prozesses steht die Liebe Gottes, indem ich mich einem größeren Ganzen unterstelle. Eine Liebe, die mich aus übernatürlicher Weise zur Liebe, zur Annahme und auch zur Vergebung leitet. Nicht aus mir heraus, sondern aus Gott heraus. Den Schritt aber, die Einheit zu suchen, statt die Rebellion, die Spaltung hervorzubringen, diesen Schritt aber, den müssen wir selbst tun. Die Entscheidung können wir und sollten wir selbst treffen. Meine Frage also vom Anfang bleibt: Brückenbauer oder Sprengmeister? Gibt es da vielleicht etwas, wo du dich verändern möchtest, wo es Veränderungsbedarf gibt? Gibt es etwas, wo du vielleicht Stärkung brauchst und darum ringst auch? Vielleicht auch eine Rückbesinnung, vielleicht eine Umkehr. Umkehr nennt man übrigens Buße. Einsicht. Wir hatten gerade Buß- und Bettag. Vielleicht ist heute dein Tag. Lass uns jetzt einfach einen Moment stille sein, bevor wir dann im Anschluss in den Worship, in die Anbetung gehen. Stille sein und horche in dich hinein. Frage Gott, wo sich vielleicht mehr Sicht für die Einheit entfalten kann. Wo landen deine Gedanken, wenn du fragst, wo noch Rebellion oder vielleicht auch Ablehnung, vielleicht Unfrieden in dir ist? Gott liebt dich. Gott liebt uns. Und er hat uns, er hat dich schon längst angenommen. Und er ist auch bereit, dir zu vergeben. Die Liebe, Annahme und Vergebung in Gott ist längst ausgesprochen und uns ja auch präsent. Vielleicht wünscht er sich aber noch, dass wir die Einheit noch mehr stärken, dass wir uns noch mehr zusammenstellen, dass wir innerlich noch freier werden, um wirklich in diese geistliche Einheit einzutreten. Bist du bereit, Brücken zu bauen? Das ist keine unumkehrbare Situation, wenn wir vielleicht woanders unterwegs sind. Sie ist nicht unüberwindbar. Es ist Umkehr im wahrsten Sinne des Wortes. Durch seine Liebe und seine Annahme und seine Vergebung können wir selber lieben, können wir selber annehmen, können wir selber vergeben und werden zu Friedensboten, zu Brückenbauern. Und die Welt wird erkennen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und wie sehr braucht diese Welt diese Botschaft? Wie sehr braucht diese Welt Hoffnung? Wie sehr braucht diese Welt Perspektive? Ich werde noch kurz beten und dann nutzt bitte die Zeit, um einfach still zu werden und zu fragen, was Gott dir sagen möchte. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für das Bild, das du uns gibst in diesem Wort, wo deine Gerechtigkeit sprießt, wo sich Gerechtigkeit und Treue küssen, wo wir deine Liebe förmlich schmecken und spüren können, die du uns geben willst. Jesus, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Heiliger Geist, komm du, berühre du unsere Herzen und zeig uns, wo das Wohlgefällige in uns ist und wo möglicherweise noch weiße oder dunkle Flecken sein mögen, die ausgefüllt oder die vielleicht auch noch gereinigt werden sollen. Heiliger Geist, komm du, führe du uns, zeige du uns, zeige uns die ganze Fülle der göttlichen Liebe, die wir in dir, Vater, haben. Und ich bete das in dem Namen, in deinem großartigen Namen, unserem König, dem Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen.